Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht, der an unserer Schule stattfindet. Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht, wie immer, aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Wir haben heute ein absolutes Special. Wir haben nämlich auch Schülerinnen und Schüler, die für ihre vorwissenschaftliche Arbeit, also das ist die Abschlussarbeit in österreichischen Gymnasien bei der Reifeprüfung, das entspricht in etwa dem Abitur in Deutschland, auch Arbeiten im Bereich Astronomie machen. Und heute wird es um eine besonders tiefgreifende, grundsätzlich astronomische Arbeit gehen, nämlich um Sterntypenbestimmung von Hauptreihensternen anhand des Farbspektrums. Dieses Thema hat sich Gerrit Jeser ausgesucht. Und Gerrit, ich freue mich sehr, dass du heute da bei uns beim Kurs bist und deine Arbeit präsentierst. Vielleicht erzählst du zuerst einmal, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
Ja, also mein Ziel war es eben, wenn man nur ein Spektroskop hat, das haben wir nämlich mal im Wahlpflichtfach gemacht, haben wir uns mal mit einem Spektroskop die Sonne angeschaut und haben eben diese Linien gesehen. Das hat mich doch so interessiert, dass man mit einem so kleinen Instrument eigentlich schon so viel von der Sonne sieht. Und da habe ich mir gedacht, was könnte man jetzt alles mit den Linien schon machen? Was sagt sie einem schon über die Sonne aus? Und dann dachte ich mir, kann man schon bestimmen, was für ein Sterntyp die Sonne eigentlich ist, nur mit diesem Spektroskop? Und für meine VWA habe ich dann ein Apli 600 verwendet, das kann mehr, damit kann man auch besser aufnehmen, auch schöne Bilder machen. Aber das war so der Grundgedanke von meiner VWA. Wie schaffe ich es anhand des Spektrums zu sagen, was ist das für ein Stern?
Wie kommt man auf die Idee, eine VWA ausgerechnet im Astronomiebereich zu schreiben?
Also prinzipiell hat mich vor allem Physik und so sehr interessiert und ich wollte es einfach ausprobieren, weil ich mir dachte, vielleicht will ich was in Richtung studieren und dann versuche ich mich einfach mal in den Bereich, interessiert es mich und wie passt das? Und ja.
Okay, dann lasse ich dich einfach einmal erzählen, wie du gestartet hast, du hast deine Präsentation vorbereitet. Ihr könnt das natürlich nicht sehen, was wir da sehen, aber keine Angst, wir wissen, wir haben ja eine Podcast-Aufnahme. Wir werden also alles auch beschreiben, was zu sehen ist, wenn es nötig wäre. Gut, Gerrit, leg los.
Ich will jetzt allgemein darauf eingehen, wie klassifiziert man und auch warum ich mich denn für die Hauptsternreihe entschieden habe. Damit möchte ich gleich starten mit der, wie hat sich eigentlich die Klassifikation entwickelt. Also Sterne zu klassifizieren, das macht man schon wirklich lange, schon seit der babylonischen Astronomie. Und damals hat man die Sterne halt nach ihrer scheinbaren Größe eingeteilt. Das bedeutet nach der, wie hell sie halt auf der Erde erscheinen, was halt sehr stark von der Entfernung abhängt. Nur konnte man das halt damals noch nicht besser und man hatte damals in Größenklassen sogenannte Magnituden eingeteilt. Da gab es lang 1 bis 6 und die Spur dann später auch erweitert, aber verwendet man das eben nicht mehr, weil es halt vor allem von der Entfernung des Sterns zur Erde abhängt.
Also war das wirklich so, dass man gesagt hat, okay, die Sterne, die schauen irgendwie heller aus, die schauen auch irgendwie größer aus, also das ist ein erstklassig großer Stern, erste Größenklasse. Und dann gibt es welche, die wir gerade noch so irgendwie als Punkte sehen können. Das war dann die kleinste Größenklasse. Und irgendwie ist dann dazu gekommen, dass man dann so 6 verschiedene Stufen hatte. Wo man, glaube ich, wirklich geglaubt hat, dass sie verschieden groß sind. Wirklich, oder?
Ja, ich glaube, das lag an der Annahme, dass man gedacht hat, da ist so eine Kuppel um die Erde und die Sterne sind alle gleich weit entfernt. Das sind sie halt nicht. Und man hat tatsächlich lange Zeit auch neben dem Fernrohr oder Teleskop hat immer eine kleine Kerze gehabt, so als Maßstab, wie hell ist das, oder halt ein kleines Glühlämpchen und dann halt gedreht, bis es halt dem Stern entsprochen hat und so hat man das halt bestimmt, was für eine Größenklasse das jetzt ist.
Wirklich, man hat mit Kerzen gearbeitet, mit richtigen Kerzen, um zu bestimmen, wie hell Sterne sind?
Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass man tatsächlich einfach so ein Vergleichslicht halt hergenommen hat und dann hat man geschaut, wie hell ist der Stern im Verhältnis dazu und dann hat man das halt danach eingeteilt. Und später wurde es dann im 19. Jahrhundert, da wurde dann halt die Spektralanalyse auch quasi geboren. Sehr wichtig dafür ist Josef von Fraunhofer. Also er hat quasi die Spektrallinien entdeckt, war nicht der einzige, sondern es gab parallel dazu noch andere Forschung in, ich glaube, England. Und dann Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen, das sind eben die dann festgestellt haben, dass diese Spektrallinien Elementen entsprechen.
Der Bunsen ist wirklich der übrigens, der diesem Bunsenbrenner seinen Namen gegeben hat und über die habt ihr sicher in Chemie schon gehört, oder? Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen, die haben die Spektroskopie im Grunde begründet.
Also die sind dann quasi so, die Begründer der Spektralanalyse und haben halt weiter versucht zu klassifizieren und jetzt inzwischen schon nach der absoluten Helligkeit, also wie hell quasi erscheint ein Stern, wenn er 10 Parsec entfernt ist. Da hat man quasi auf so eine vorgestellte Ebene projiziert und geschaut, wie hell ist er da, weil man es dann halt besser vergleichen kann, wenn sie alle gleich weit weg sind.
Die Parsecs sind jetzt kein so Maß, das so geläufig ist wie die Lichtjahre, die kennt man eher. In der Wissenschaft werden eher Parsec verwendet. Wie viel ist ein Parsec?
Man schaut da, dass wenn man quasi die Erde auf der einen Seite von der Sonne ist bis zur anderen und wenn das in einer Bogensekunde erscheint, dann ist das quasi die Entfernung von einem Parsec.
Ja genau, es ist über einen Winkel definiert, über welchen Winkel, dass man da den Erdradius sehen würde von eben einem sehr weit entfernten Punkt weg.
Also das entspricht 32,6 Lichtjahren. Und dann ist man eben übergegangen und hat sich mal gedacht, man tut das anhand der Balmer sich anschauen, die Wasserstofflinien, und dann vergleichen, wie stark sieht man die. Also hat man dann die Balmer-Serie genommen, da hat man sich quasi der Wasserstoff angeschaut, und wenn jetzt quasi ein Elektron kann auf verschiedenen Niveaus sein. Und wenn es jetzt von irgendeinem höheren Niveau, zum Beispiel dem dritten aufs zweite zurückfällt, dann emittiert es Energie. Und dieses Energie würde man im Spektrum sehen und halt auf dem vierten und so weiter. Und bei der Balmer-Serie ist es so, dass es immer von irgendeinem höheren Energie nur aufs zweite zurückspringt. Warum das zweite? Weil die Linien dann sehr schön im sichtbaren Spektrum liegen. Wenn man es aufs erste zurückspringt, dann ist das die Lyman-Serie.
Okay, das heißt, wir haben ein Elektron im Wasserstoffatom und wenn das irgendwie so herunterfällt, dann wird dabei ein Licht frei. Und wir sehen praktisch nur das, was auf die zweithöchste Stufe fällt. Das, was auf die niedrigste Stufe fällt, das ist dann ultraviolettes Licht. Wahrscheinlich können wir nicht mehr sehen.
Okay, jedenfalls eben ein Elektron will immer in möglichst niedrigen Energiezustand und darum springen sie eben zurück und dabei wird halt quasi die Energie, die sie nicht mehr brauchen, freigesetzt. Und danach hat man das eben studiert, wie gut sieht man die Balmer-Serie, und hat es halt dann alphabetisch beschriftet, quasi mit A angefangen und dann halt so weiter. Und das hat sich dann halt 1912 hat dann Anycham Cameron halt festgestellt, das stimmt überhaupt nicht. Einerseits waren da Belichtungsfehler drin und prinzipiell hat die ganze Klassifikation nicht viel Sinn gemacht, sondern hat sie es nach der Temperatur sortiert. Und dadurch haben wir eben jetzt auch, dass die Spektralklassen in so einer komischen Reihenfolge sind, einfach durch ihre Neusortierung sind einerseits nur sehr wenige übrig geblieben und halt auch nicht mehr in alphabetischer Reihenfolge.
Okay, also mit der Balmer-Serie haben wir begonnen zu versuchen zu verstehen, wie die Farben der Sterne, also dieses Sternspektrum in ihre schwarzen Fraunhofer-Linien zu sortieren wären. Und hat sich da quasi an diesen Wasserstofflinien, an den Balmer-Linien orientiert. Und das hat man dann versucht, als Ordnungssystem für die Sterne zu verwenden. Habe ich das so richtig verstanden? Und was hat jetzt Anycham Cameron dabei vor allem gemacht? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Er hat sich gedacht, hat dann halt festgestellt, dass die, wie sie es bisher studiert haben, hat nicht gepasst. Sie hat sich dann wirklich geschaut nach der Temperatur. Also zum Beispiel die ganz besonders hell sind und auch eine hohe Temperatur haben, das hat sie dann halt auf die eine Seite gegeben und die sehr niedrige Temperatur haben auf die andere Seite. Das heißt halt zum Beispiel die Spektralklasse O ist derzeit halt die heißeste. Das hat sich eben dadurch ergeben, dass sie jetzt nicht mal alphabetisch waren, weil es halt nach der Temperatur umsortiert hat.
Gut, also die ursprüngliche Klassifikation so ABCDE, das war nur nach dem Wasserstoffspektrum und Anycham Cameron ist dann draufgekommen, nein, Moment, da gibt es eine große Abhängigkeit, dass die Sternspektren von der Temperatur, und sie hat es als erster Mensch geschafft, die Sterne richtig nach ihrer Temperatur zu sortieren, und deswegen haben wir dieses wilde Durcheinander an Spektralklassen. Es gibt also verschiedene Sprüche für Spektralklassen. Wer von euch kennt denn einen, um die Spektralklassen zu benennen?
Also halt einer wäre offenbar, benutzen Astronomen furchtbar gerne komische Merksprüche. Und da hat man halt O, B, A, F, G, K und M. Also es gibt ja noch weitere, aber das sind so mal so die Grundklassen. Auf die weiteren werde ich dann auch noch eingehen.
Der Merkspruch lautet jetzt wie?
David, das war schon der Merkspruch. Offenbar benutzen Astronomen furchtbar gerne komische Merksprüche, hat genau die Anfangsbuchstaben O, B, A, F, G, K, M.
Also so viel mal, wie sich die Klassifikation überhaupt entwickelt hat. Jetzt komme ich überhaupt zum Wichtigsten für die Klassifikation, dem Hertzsprung-Russell-Diagramm. Das ist, zum meinen Stern und seine Entwicklung zu beschreiben, ist das wichtigste Diagramm für die Klassifikation, also das ist wirklich das Wichtigste. Und es wird zwei Jahre entlang der X-Achse wird jetzt halt die Spektralklassen aufgetragen. Wie ihr seht, es geht dann noch mit M, nach M weiter, mit L und T. Es gibt dann noch tatsächlich sogar noch mehr, die jetzt nicht sind und sie schneiden sich teilweise. Aber es kommt da teilweise auch zu Überschneidungen, vor allem dann im rötlichen Bereich. Aber vor allem die Grundspektralklassen O bis M, die sind, da gibt es keine Überschneidung.
Der Merkspruch lautet jetzt wie?
David, das war schon der Merkspruch. Offenbar benutzen Astronomen furchtbar gerne komische Merksprüche, hat genau die Anfangsbuchstaben O, B, A, F, G, K, M.
Wie hat's die Anychump Kenner genannt?
O, B, a fine girl, kiss me.
Ja. Und an der Y-Achse hat man dann eben die absolute Helligkeit und dazwischen seht ihr immer wieder so römische Buchstaben, das ist dann die Leuchtkraftklasse. Und man sieht da jetzt eben zum Beispiel die Hauptsternreihe mit 5 und mit der habe ich mich eben beschäftigt. Wie gesagt, bei der absoluten Helligkeit habe ich eben schon erzählt, das ist eben die Entfernung in 10 Basic, also 32,6 Lichtjahren, wie hell da der Stern erscheint. Und dies gibt es dann auch noch die MK- oder Jerks-Klassifikation. Also MK ist eben nach ihren Gründern William Wilson Morgan und Philip C. Cannon. Es gibt auch die, dass sie MKK heißt, dann steht das zweite K für Edith Kellmann. Und Jerks-Klassifikation, weil sie am Jerks-Observatorium gearbeitet haben. Da teilt man eben wieder nach Spektralklasse ein, aber auch nach Leuchtkraftklasse. Die Leuchtkraftklasse kann eben, die gibt quasi den Entwicklungszustand eines Sterns an und kann 0 bis 7 haben in römischen Zahlen. Und das Wichtige dabei ist, Leuchtkraft und Leuchtkraftklasse sind nicht dasselbe, weil wie gesagt, die Leuchtkraftklasse ist eben quasi der Entwicklungszustand. Die Leuchtkraft selber, die hängt zum Beispiel davon ab, wie groß ist der Stern, wie weit ist er entfernt. Also schaut man im Prinzip, wie stark leuchtet der Stern. Und das ist ein bisschen so wie die scheinbare Helligkeit. Das kommt durchaus auch noch auf die Entfernung an und die Größe und viele und auch wie heiß der Stern ist. Das heißt zum Beispiel, einen weiß leuchtenden Stern sieht man, wenn er gleich groß ist wie ein rot leuchtender Stern, einfach weiter, weil er... Man weiß einfach besser sieht. Drum, davon hängt die Leuchtkraftklasse ab. Die Leuchtkraftklasse ist eben dann der Entwicklungszustand wie, ist es ein weißer Zwerg, ist es ein roter Riese, ist es ein Hauptreihenstern? Das ist quasi so der Unterschied dazwischen.
Okay, das heißt, die Leuchtkraftklasse sagt mir noch gar nichts drüber aus, wie hell der Stern eigentlich ist, weder scheinbar noch in der absoluten Helligkeit, sondern gibt eher seinen Entwicklungszustand an. Und es kann sein, dass ein Stern mit einer höheren Leuchtkraftklasse aber nicht so hell ist, wie ein anderer, der einfach von sich aus leuchtkräftiger ist. Also die eigentliche Leuchtkraft und die Leuchtkraftklasse haben gar nicht viel miteinander zu tun.
Also sie hängen schon zusammen, aber es ist jetzt nicht, man kann nicht direkt sagen, okay, der hat diese Leuchtkraft, drum hat auch diese Leuchtkraftklasse, so ist das nicht. Es gibt schon Zusammenhänge, aber es ist jetzt nicht ganz so direkt, dass man das vom einen direkt auf das andere schließen kann.
Also es könnte sein, dass ein Stern in der Hauptreihe, die hat ja Leuchtkraftklasse 5, dass da einer heller ist, als ein anderer Stern, der eigentlich Leuchtkraftklasse 3 hätte.
Also, um mal auf das Diagramm zurückzugehen, man sieht zum Beispiel, die Hauptreihe, die geht wirklich von plus 20 zu minus 5 rauf. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Unterriesen sieht, die haben unterschiedliche Leuchtkraftklassen. Allerdings wird jetzt zum Beispiel einer von der Hauptsternreihe mit der Spektralklasse B heller und auch von Weitem sichtbar sein, als jetzt zum Beispiel ein... Obwohl, gar nicht so sicher. Es hängt sehr stark auch von der Größe ab, wie weit man einen Stern sieht. Das würde man jetzt eben bei der Leuchtkraftklasse selbst noch nicht sehen, wie groß ist der Stern, weil das spielt dann eben noch eine Rolle, wie weit sehe ich den Stern, also auf welche Entfernung.
Okay, also es gibt vielleicht auch große, massereiche Sterne, die sind auch in der Leuchtkraftklasse 5 schon sehr, sehr hell. Und so hell wird ein anderer, kleinerer Stern mit weniger Masse gar nie werden, auch wenn er jetzt von der Form her eine höhere Leuchtkraftklasse erreicht. So, auf dieser rechten Seite der Tabelle haben wir so Zahlen aufgetragen, plus 20, das wird dann immer weniger, plus 15, plus 10, plus 5, 0, dann Minuszahlen. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
Also es gibt halt einfach, also das sind wir die Magnituden, glaube ich, heißen sie. Jedenfalls gibt es halt quasi so eine 0, das ist in der Grund, und dann schaut man, ist der Stern weniger hell oder mehr und damit wird es dann quasi angegeben. Also
ja, also das ist das Komische, je kleiner das diese Magnitude ist, desto heller ist der Stern, weil eben die erste ist mit den Größenklassen, die sechste Größenklasse war weniger hell als die erste Größenklasse und dieses System hat man versucht zu übertragen und jetzt haben wir dieses Kuriosum, je kleiner die Magnitude ist, desto heller der Stern. Jetzt haben wir auch Sterne, die sind kleiner als die Magnitude 0, dann haben wir Magnitude minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Und deswegen haben wir da eine komplett eigenartige Skala. Daran muss man sich in der Astronomie gewöhnen. In der Regel sind Definitionen, Größen und Zahlenwerte in der Astronomie eigenartig. Das ist der Normalfall. Wenn es nicht eigenartig wäre, wäre irgendwas nicht normal. Das haben wir, glaube ich, öfter schon im Kurs festgestellt.
Ja, und vielleicht noch ein bisschen auf die Minuszahlen einzugehen. Also das Ding ist halt, die Instrumente haben sich natürlich verbessert. Das heißt, man sieht jetzt auch Sterne, die man früher nicht gesehen hat, die Bandbreite an möglichen Klassen, also an absoluten Helligkeitsklassen, ist halt größer geworden, weil man einfach bessere Instrumente hat. Und jetzt noch ein bisschen auf die Spektralklassen einzugehen. Also eben, es gibt diese Grundklassen O, B, A, F, G, K und M. Und die sind, also prinzipiell hängen die Spektralklassen immer eben von der Oberflächentemperatur des Sterns ab. Und dann gibt es eben vor allem im rötlichen Bereich gibt's noch L, T und Y. Das ist dann schon, das sind dann gar keine Sterne mehr, sondern das sind schon braune Zwerge, also Sterne, die nicht genug Masse haben, um Kernfusion zu treiben, womit sie dann keine Sterne mehr sind. So, und auch RNS, das ist dann auch der rötliche Bereich für Sterne mit speziellen Spektrallinien. Auf die Spektrallinien werde ich dann später auch nochmal eingehen. Und dann noch C für Kohlenstoffsterne. Teilweise RNS und C, da gibt es Überschneidungen, je nach wie man sie halt definiert oder welche man verwendet. Und dann wird noch jede Spektralklasse in eine Unterklasse eingeteilt, die ist dann 0 bis 9. 0 ist quasi das Wärmste und 9 ist dann schon weniger. Und das, was jetzt hier auch noch vor allem wichtig ist, allein durch die Spektralklasse hat man eben den Stern noch nicht klassifiziert, denn wie man beim Hertzsprung-Russell-Diagramm sieht, vor allem im rötlichen Bereich, es gibt viele Sterne, die haben dann zum Beispiel die Spektralklasse K oder M und das kann dann ein roter Zwerg sein oder ein roter Riese und das muss man natürlich unterscheiden, aber allein von der Spektralklasse geht das noch nicht, weil die halt gleich heiß sind.
Okay, also die Spektralklasse sagt uns ja nicht nur was drüber aus, welche Temperatur der Stern hat.
Ja, im Prinzip schon. Und deswegen braucht man eben noch diese Y-Achse, die absolute Helligkeit. Und darum geht's ist auch die MK, Jerks-Klassifikation so wichtig, weil dadurch versucht man, quasi aus dem Spektrum, nicht in die Spektralklasse auszulesen, sondern auch über die Spektrallinien die Leuchtkraftklasse. Und,
ja, da habe ich mich, weiß ich noch, bei der Betreuung wahnsinnig gewundert, wie soll denn das gehen? Ich habe jetzt da nur ein Spektrum, da habe ich also den Regenbogen, den die verschiedenen Farben ergeben, die der Stern einmal ausstrahlt. Dann habe ich diese dunklen Linien, diese Fraunhofer-Linien, wo gewisse Bereiche wieder geschluckt werden. Wir haben festgestellt, es ist temperaturabhängig. Aber wie soll ich nur aus diesem spektroskopischen Fingerabdruck des Sterns herausfinden, welche Leuchtkraftklasse der hat, das habe ich zuerst nicht verstanden und du hast mir dann eigentlich erst draufgebracht, wie das funktioniert, dass man über die Spektrallinien die Leuchtkraftklassen tatsächlich bestimmen kann. Wie sieht man die Leuchtkraftklasse den Spektrallinien?
Also das sieht man dann tatsächlich an der Schärfe von der Spektrallinie. Wie kommen die überhaupt zustande, die Spektrallinien? Und dann würde ich auf die Verbreitungsmechanismen eingehen. Dann würde ich jetzt einfach mal zu den Fraunhofer-Linien übergehen. Also benannt sind sie nach Josef von Fraunhof, den wir auch schon am Anfang mal hatten. Und wichtig an ihnen ist halt, man kann jedem Element eine bestimmte Anzahl und Anordnung von Spektrallinien zuordnen. Und es gibt dann, man unterscheidet zwischen Absorptions- und Emissionslinien. Also ein Element hat die gleichen Absorptions- wie Emissionslinien. Im Prinzip bei den Absorptionslinien ist es halt so, da wird ein Photon vom Element quasi geschluckt und die Elektronen gehen ein Energieniveau weiter rauf. Und dabei fehlt dann quasi im Spektrum eine für das Element charakteristische Frequenz und dadurch weiß man dann, dieses Element muss dort vorhanden sein. Man weiß allerdings nicht, wie viel. Und bei den Emissionslinien ist genau das Umgekehrte. Da ist ein Elektron schon angeregt und geht dann eben ein Energieniveau tiefer und gibt quasi die überschüssige Energie halt ab. Das hat wieder eben eine spezielle Frequenz und dadurch hat man dann quasi auf einem schwarzen Spektrum bunte Linien. Das sind die Linien, die schwarzen und die bunten, die sind immer, also die sind bei derselben Frequenz, je nachdem, ob man es jetzt halt Absorptions- oder Emissionslinien sind.
Ich glaube, ich sollte für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was wir da gerade am Beamer sehen. Also wir haben einen Streifen mit dem bunten Regenbogenspektrum eines Sterns und wir haben einen schwarzen Streifen. Und auf dem schwarzen Streifen, ich fange unten an, haben wir eine rote Linie. Das wäre jetzt, glaube ich, wenn im Wasserstoffatom H-Alpha vom dritten Niveau aufs zweite Niveau ein Elektron runterfällt. Und dann haben wir eine grüne Linie weiter links. Das ist, wenn vom vierten Niveau aufs zweite eins runterfällt. Das wäre dann H-Beta. Und dann haben wir noch weiter links eine blaue Linie. Das ist quasi von 5 auf 2 runter. Das hat also noch ein bisschen mehr Energie. Und dann haben wir eine vierte Linie, die ist violett, vom sechsten Niveau aufs zweite, das muss dann H-Delta sein. Und ich glaube, das sind schon alle, die wir wirklich sehen können. Die anderen sind dann schon ultraviolett, die können wir mit Kameras aufnehmen, aber gar nicht mehr anschauen. David?
Man könnte meinen, dass die Fraunhofer-Linien ja blasser werden, beziehungsweise weniger stark ausgeprägt, wenn wenig von dem Element vorhanden ist. Warum ist das denn nicht so?
Man sieht nur, dass sie eben diese Frequenz wird geschluckt, aber man sieht jetzt nicht, wie viel davon, also es ist immer nur eine schwarze Linie, das sieht man nicht, dafür braucht man einen Spektrometer, das kann auch messen, wie viel davon vorhanden ist, allerdings nur im Spektroskop sieht man wirklich nur die schwarzen Linien, dann weiß man nur, okay, dieses Element muss vorhanden sein, aber es geht nicht, dass man sieht, wie viel davon vorhanden ist, weil halt, die Linie wird nicht dunkler, wenn jetzt mehr davon vorhanden ist, sondern die Frequenz wird dann einfach geschluckt oder sie wird nicht geschluckt. Also es gibt nichts dazwischen.
Ja, also ich glaube, das ist in deiner Arbeit ja auch kurz beschrieben. Das war die große Erkenntnis von Anijam Kernan, dass man einfach nicht direkt auf die Menge des Elements schließen kann, sondern eine gewisse Menge eines Elements, das muss in Summe kein großer Massenanteil des Sternes sein, reicht schon aus, dass man die Linien deutlich sieht. Da gibt es Eisenlinien und weiß Gott was alles, Calciumlinien. Es gibt aber nicht viel Eisen oder Calcium tatsächlich in Sternen, sondern nur sehr, sehr kleine Anteile der Masse und trotzdem reicht das, dass man bei manchen Temperaturen die Spektrallinien gut sieht. Es liegt wirklich an den Temperaturen, welche Atome es gut schaffen, die Strahlung zu absorbieren. Und das ist eben die obere Linie, wo wir diesen bunten Regenbogen haben. Da haben wir genau da, wo wir am dunklen Streifen rot, grün, blau und violett haben wir da die Lücken, schwarze Linien. Das heißt, da ist Wasserstoff da, der eben gerade nicht angeregt ist, so in der äußeren Hülle vom Stern, und der schluckt mir jetzt genau die Strahlung raus, der frisst die sozusagen auf, absorbiert die und die fehlt dann. Und was genau, welche Elemente besonders gut hier absorbieren können, das, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt dann vor allem an der Temperatur.
Ja. Vor allem, es gibt auch noch, um deine Frage, wie gut man das dann sieht, hängt es natürlich auch stark von der Temperatur ab. Und das ist dann meine nächste Folie mit den Verbreitungsmechanismen. Und ist das eine Frage?
Also reicht ein einziges Atom von einem Element aus, um die gesamte Strahlung quasi dieser einen Linie zu schlucken eines Sterns?
Also ein Atom ist sicher übertrieben. Aber man braucht ein Zehntel Promille der Masse möglicherweise könnte schon reichen. Also es muss im Verhältnis zur Gesamtmasse des Sternes überhaupt nicht viel sein. Also es ist genau, früher hat man geglaubt, Sterne bestehen aus dem gleichen Zeug wie auch die Planeten, weil ja alles aus der gleichen Wolke entstanden ist. Also bestehen vor allem aus Silikaten und aus dem Eisen und aus Nickel und so weiter. Cecil Penger-Poschkin hat herausgefunden, dass die Sonne eben vor allem aus Wasserstoff und Helium besteht. Weil aus den Spektren genau das rauskommt, wenn man die Temperatureffekte rausrechnet. Oder? Ich glaube, das war der Cecil Penger-Poschkin. Ich muss nachschauen, sonst muss ich es rausschneiden.
Ich habe dann in meiner Powerband auch noch ein Sonnenspektrum, da sieht man dann, dass man, obwohl die Sonne größtenteils aus Wasserstoff besteht, man sieht sie nicht deutlich als die Calciumlinien. Die Calciumlinien sieht man tatsächlich wirklich super gut, obwohl das quasi nichts von der Sonne ausmacht. Wie gesagt, das habe ich dann auch noch und das könnt ihr euch dann auch noch anschauen. Jetzt habe ich noch mal eine Liste, was ist denn für welche Spektralklasse typisch oder was sieht man gut. Also das werde ich jetzt nicht durchgehen, aber damit ihr so eine Tabelle habt. Also man sieht, zum Beispiel für A ist Wasserstoff charakteristisch, obwohl natürlich das überall vorhanden ist, aber man sieht es halt dort besonders deutlich. Und das wollte ich einfach nur mal eingefügt haben, damit ihr seht, was ist für was typisch und welche Temperaturen, und ein Beispiel ist auch noch dabei.
Also der Wasserstoff, ich glaube, das sind die A-Sterne, das ist am stärksten, die sind so zwischen 7500 und 10.000 Grad, habe ich gesehen, so wie die Vega zum Beispiel oder Sirius.
Genau. Und dann kommen wir auch gleich zur Linienverbreiterung. Also es gibt verschiedene Verbreitungsmechanismen. In den Sternen wirken auf allem die Druckverbreiterung, auch Stoßverbreiterung genannt, und die Dopplerverbreiterung.
Einen Moment, dürft man bitte auf die vorige Folie noch gehen? Das sollte man ein bisschen erzählen. Das ist nämlich eigentlich cool, damit man so eine Idee hat, welche Sterne das es gibt, die und die Klasse haben. Also wir waren jetzt eigentlich mittendrin bei der A-Klasse. Das sind schon heißere Sterne als unsere Sonne, aber noch nicht die heißesten. Welche Sterne gibt es denn, die noch heißer sind? Da sehe ich welche mit 10.000 bis 30.000 Kelvin.
Ja, also die heißesten, die haben sogar über 30.000 Kelvin, das ist zum Beispiel Mintaka oder Naos und dann eben mit
Mintaka ist ein Stern im Orion, oder? Wenn ich es richtig sehe.
Ja. Und dann für B haben wir zum Beispiel Rigel, Spica Acherna und die haben dann zwischen 10.000 und 30.000 Kelvin, die sind dann blau-weiß und haben vor allem sehr viel Helium und man sieht auch die Balmer-Serie sehr gut. Dann für A, haben wir eben schon erwähnt, da gibt es sehr viel Wasserstoff, aber auch Calcium, was heißt, es gibt viel davon, man sieht es in den Spektrallinien. Das heißt nicht, dass es davon unbedingt viel gibt, sondern man sieht es nur einfach. Und das sind so 7.500 bis 10.000 Kelvin und ein Beispiel dafür sind halt Vega Sirius Altair, glaube ich.
Oh. Altair oder Altair? Ich weiß es auch nie genau.
Ich weiß auch nicht. Ausspricht. Und dann eben F, das ist dann auch sehr viel da sieht man halt auch Calcium und auch Metall. Das ist dann halt 60.000 bis 7.500 Kelvin und das ist halt Procyon, Canopus und der Polarstern. Und da sieht man auch, weil an sich ist Eisen, bis ein Stern Eisen fusionieren kann, muss eigentlich schon ziemlich alt sein. Dann ist er auch nicht mehr auf der Hauptsternreihe, und der ist dann schon ein Riese und so. Aber trotzdem hat zum Beispiel ein Stern mit der Spektralklasse G, schon sieht man da trotzdem auch Eisen und auch andere Metalle, und dann obwohl er nur 5.200 bis 6.000 Kelvin hat, also man sieht schon, es hängt sehr von der Temperatur ab, nicht was ist dann, was man sieht, obwohl das jetzt nicht unbedingt viel davon vorhanden ist, halt auch. Und ein Beispiel dafür ist Tau Ceti und Alpha Centauri.
Also auch unsere Sonne, oder? Unsere Sonne ist typischerweise ein G-Stern. Wie kommt Eisen in unsere Sonne? Warum sieht man auf unserer Sonne sowas wie Eisenlinien? Unsere Sonne kann doch gar kein Eisen produzieren. So, es muss Eisen dort geben, sonst wäre es nicht im Spektrum.
Ich vermute, dass dass sie das bei der Entstehung aufgenommen haben, beziehungsweise kann ein Stern teilweise auch Höheres fusionieren, wenn er kurzzeitig halt mal mehr Hitze produziert. Also es gibt solche Heliumblitze, aber dafür ist die Sonne eigentlich auch noch zu jung, oder?
Wie sieht's aus mit anderen Himmelskörpern, zum Beispiel Asteroiden oder so?
Dass es über Asteroiden eingeschlagen wäre in die Sonne oder so, das könnte man eigentlich gar nicht ausschließen. Aber es ist noch viel einfacher. Unsere Sonne besteht ja nicht schon seit so langer Zeit, dass es das ursprünglichste Material vom Beginn des Urknalles nur enthalten würde, sondern wir haben ja bei den letzten Einheiten schon erzählt darüber, dass Sterne immer in Gruppen entstehen. Dass Sterne geboren werden in Gasnebeln, in Gruppen, da explodieren dann die größeren, das Gas, der explodierten reichert dann die Gaswolken wieder an, aus dem dann wieder die nächste Generation entsteht. Das heißt, in den großen, schweren Sternen, die nur so kurz leben, entstehen ja alle möglichen schweren Elemente. Und die, dadurch, dass die nur kurz leben, schmeißt es natürlich diese schweren Elemente, diese ganzen Metalle, auch schnell wieder raus. Die reichern die anderen Gaswolken wieder an, führen auch dazu, dass dort wieder Sterne entstehen können, weil alles durcheinander gewirbelt wird und wieder sich Globulen bilden können im Endeffekt. Und da ist dann schon Eisen drin von vornherein. Also in dem Gasnebel, in der die Sonne und ihre Geschwistersterne entstanden sind, da war mit Sicherheit eben schon Material von Supernovae drinnen. Und deswegen gab es dort schon Metalle bis rauf zum Eisen oder sogar noch weiteres. Ja?
Also nach G kommt dann K, das ist dann, sieht man starke Metalllinien, die Sterne sind dann schon eher orange, haben 3.700 bis 5.200 Kelvin, ein Beispiel wäre Arcturus. Ja, und dann M, also das ist quasi die letzte Grundklasse, die hat sehr viel, da sieht man das Titanoxid, das ist dann schon rot-orange, sind 2.400 bis 3.700 Kelvin und sind halt Betelgeuse, Antares, ja. Proxima Centauri, und theoretisch wird es jetzt eben auch noch mit den anderen weitergehen, aber diese habe ich jetzt nicht mit auf der Tabelle, aber an sich wird es jetzt noch weitergehen, eben mit den Sonderklassen, wie R, N, S und so weiter.
Du hast gesagt, die können keine richtige Kernfusion mehr betreiben, aber das sind ja auch
aber halt Y und so, die können das nicht mehr, das sind dann eben schon braune Zwerge. Die können das nicht. Und allerdings sind sie in der ursprünglichen Tabelle, waren sie auch drinnen, und die sind dann teilweise wirklich kälter als eine Kerzenflamme. Also die werden teilweise wirklich kalt dann eigentlich schon.
Ein Blick auf die Uhr, hier machen wir mal einen Schnitt. Wir haben schon etwa eine halbe Stunde. Es wird also nächstes Mal in der Folge Astronomie am Kepler 12 den Teil 2 über die Sternspektren geben.
Wir haben ja schon zum KTT ausnahmsweise eine Folge von über einer Stunde produziert. Das machen wir nicht noch einmal.
Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns einen netten Kommentar, überall dort, wo es möglich ist, und vor allem bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das freut uns, das hilft uns aber auch, damit uns mehr Leute wahrnehmen und uns zuhören, und das freut uns natürlich am meisten. Weitere Informationen zu dieser Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auf www.keplersternwarte.at unter dem Menütitel Podcast. Und damit bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.